Simon, dir auch in deiner Aufgabe. Hilli, geht's dir wieder gut? Keine Schmerzen? So, auch der Blutdruck wieder ein bisschen normaler? Ich denke, das ist, also nicht, dass wir uns freuen, dass du gefallen bist, aber das ist schön, dass wir natürlich miteinander hier sein dürfen, dass das auch nicht alles immer äußerlich perfekt sein muss, darauf kommt es nicht an, sondern dass das wirklich echt ist, was wir tun. Ja, in der Bibel gibt es eine Fülle von Beziehungsgeschichten, oft auch Familiengeschichten, wahre Geschichten, kein Lug und Trug und kein Klatsch und Tratschow, um damit Geld zu verdienen. Bad News ist Good News, sondern Gott erzählt sie aus einem anderen Grund. Allerdings, wenn wir in der Bibel nach der Idealfamilie suchen, nach einer vollkommenen und perfekten Familie, ich will das mal so sagen, müssen wir sehr lange suchen. Ich suche noch. Oft finden wir das Gegenteil. Gottes Wort schildert uns realistisch, dass durch die Abkehr des Menschen von Gott auch im Alltag der Ehen und Familien ein tiefer Riss sichtbar wird. Die erste sichtbare Auswirkung des zerbrochenen Friedens mit Gott durch den sogenannten Sündenfall war die Vertreibung aus dem Paradies. Und alles, was danach an Lebenswirklichkeit da ist, steht unter diesem Vorzeichen des verlorenen Paradieses. Auch die Beziehungsdimension des Menschen, auch die Beziehungswirklichkeiten, in denen wir sind. Die sichtbare Auswirkung des zerbrochenen Friedens mit Gott war dann der Unfriede in den Familien, der sich Neid, Hass bis zum Mord steigerte. Vielleicht die erste Familiengeschichte, die uns erzählt wird, charakterisiert das unheimlich deutlich, wie schnell das Zerstörerische Raum bekommt und die Beziehungen gestaltet. Und wenn wir ein Stück offen dafür sind, wenn wir in unsere eigene Beziehungsgeschichte hineingucken, unsere eigene Familiengeschichte, wenn wir das vielleicht wissen, auch in der Seelsorge, im Kümmern um Menschen, dann sehen wir das, wie viel da kaputt geht, wie viel da sich wehgetan wird, wie viel Wunden und Verletzungen und ihre negativen Auswirkungen sichtbar werden. Und dieser Unfriede mit Gott, das können wir auch gesellschaftlich grundsätzlich sagen, führt zu einer Kultur der Unterdrückung des Schwächeren. Das Wort Gottes zeigt, wie durch Abkehr von Gott, also Abkehr von der Gleichgültigkeit Gott gegenüber, von der Selbstbestimmung, von der Ablehnung Gottes gegenüber, Ehen und Familien oder eine ganze Gesellschaft zerstört werden. Das Wort Gottes zeigt dann aber auch, dass dort, wo Versöhnung und Friede mit Gott wieder möglich ist und gesucht wird, gewollt wird, sich wieder darauf eingelassen wird, auf das Angebot Gottes, auf die Beziehung zu ihm, dass da Dinge wieder heil werden, dass da Wiederherstellung geschieht, dass da was Neues Gestalt bekommt, gefunden und dann gelebt wird. Ich lese uns mal eine kurze, ehrliche und spannende Geschichte aus Gottes Wort, wo nur ein Ausschnitt von der Geschichte einer Familie, wo uns etwas ins Blickfeld gebracht wird. Die steht in 1. Mose 25, es sind die Verse 21 bis 28. Was ich nachher sage, da nehme ich auch viel Bezug auf Aussagen in weiteren Bibelworten zu der Geschichte dieser Familie, die ich aber nicht ausdrücklich jedes Mal vorlesen werde. 1. Mose 25, ab Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da macht ein Mensch das, was ganz wichtig ist. Er verbindet diese Wirklichkeit, in der wir sind, mit der Wirklichkeit Gottes. Das tun wir, wenn wir beten, wenn wir uns zu Gott wenden. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es mir so geht, warum ist es mir so geworden? Also mit anderen Worten, jetzt bin ich schon schwanger und dann habe ich nur so einen Huddel. Habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Geht uns auch so, ne? um was wir lange beten, wenn das dann passiert und wenn das dann nicht so super glatt läuft, sondern vieles ist ja in dieser gefallenen Wirklichkeit dann auch weiter mit Problemen verbunden, dann denken wir gleich, hä, was soll das denn? Und sie ging hin, den Herrn zu fragen. Auch gut. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib. Und zwei Völker werden sich scheiden aus deinem Leib. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau, wie ein Fell und sie nannten ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus, der hielt mit seiner Hand die Ferse Esaus und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Als nun die Jungen groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber ein sanfter Mann und er blieb bei den Zelten. Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Hört sich schon mal gut an, ne? Die Jungs wurden geliebt. Und überall, wo das Wort Liebe vorkommt, jetzt ein bisschen übertrieben, da geht uns ja schon ein bisschen mehr das Herz auf. So, wenn wir die Geschichte vorher lesen, dann kriegt man schon ein bisschen Bammel. Aha, das klingt nicht alles so schön, aber jetzt tauchte dieses Stichwort auf und das kann dann schon ein bisschen beruhigen. Jakob und Esau waren, obwohl Zwillinge, völlig verschieden. Diese Verschiedenartigkeit wirkte sich beim Heranwachsen der Kinder ganz deutlich aus. Von Anfang an im Aussehen und dann in den Wesensarten und in den Interessen. Sie waren verschiedenartig, anders, aber erst einmal nicht besser oder schlechter. Doch die Eltern, die hatten ihre Probleme damit und kamen mit der Verschiedenartigkeit ihrer Kinder nicht zurecht. Ich will das gleich mal so ein bisschen auf einen weiteren Grund stellen. Wir mit der Verschiedenartigkeit, ja manchmal auch nicht, ne? Unsere Verschiedenartigkeit. Da war Isaak der Vater. Seine Leidenschaft waren die Tierherden und die Jagd. Auch das Essen spielte eine wichtige Rolle. Eventuelle Ähnlichkeiten mit hier Anwesenden sind rein zufällig. Der Esau entsprach sehr den Vorstellungen und den Eigenarten seines Papas. Er war ganz der Vater. Kein Wunder, wenn er eine enge Beziehung wurde und eine Zuneigung, wie er sie zum anderen Sohn, dem Jakob, leider nicht hatte. Das war Mutters Söhnchen. Rebekka, die Mutter, war bei den Zelten und da stolzierte Jakob auch rum, schaute in die Töpfe und hing an ihrer Schürze. Und wie schön war es, wenn sie ihn bei sich hatte, um sich hatte, wenn er ihre Nähe suchte. Ein Kind für den Vater, ein Kind für die Mutter. War das nicht ideal? Isaak hatte Esau lieb und Rebekka hatte Jakob lieb. Ist gut, wenn man nur zwei hat. Wenn jetzt so eine Großfamilie da wäre wie Mooks, dann ist das schon schwieriger. Oder so Großfamilie wie wir. Wir sind ja die Größten mit 7 Kindern. Ist das noch schwieriger. Jeweils einer hatte den anderen lieb. Und das beinhaltet aber etwas, was zum Problem führt. Das ist gleichzeitig ausgrenzend. Jeweils der andere war von der Zuneigung ausgeschlossen. Heißt das auch. Die Liebe zu einem Sohn war tief, wuchs, entfaltete sich, war spürbar. Und mit dem anderen hatte man so seine Probleme. Und wie oft kommen Eltern mit der Verschiedenartigkeit der Kinder schlecht zurecht? Und auch da sage ich das wieder ganz allgemein. Wie oft kommen wir mit der Verschiedenartigkeit, mit dem Anderssein des anderen, schlecht zurecht? Bei den Eltern war das so, dass das immer dann der Fall ist, dass man damit schlecht zurechtkommt, wenn die Kinder in ihrem Verhalten, ihren Interessen sich ganz anders entwickeln, als man es sich so schön ausgedacht hatte, als man es erwartet hat. Denkt mal daran, wenn ihr ein Stück Geschichte habt mit Kindern, wenn Erwartungen sich nicht so erfüllten, wenn das Ergebnis dessen, was man investiert hatte, nicht so sichtbar wurde und rauskam. Hat das nicht das Schwierige gemacht, zu dem Kind zu stehen, es zu lieben und grundsätzlich erstmal Ja zu ihm zu sagen? Hat man sich nicht immer mehr an dem Kind gerieben? Das heißt nicht, dass man das gut finden muss, was es tut, das heißt es nicht, aber in seiner Einstellung zu ihm? Ich weiß, dass es an manchen Stellen so weit geht, dass man wirklich dann auf Distanz gegangen ist, dass man es ausgegrenzt hatte, weil es die Erwartung nicht erfüllt hat. Theoretisch sagen wir schnell, dass wir alle Kinder gleich lieben und darum auch gleich behandeln. Aber ist das in der Praxis tatsächlich so? Ich muss das sagen, mit dem Gleichbehandeln ist eine ganz konkrete Thematik, die Probleme macht. Und man kann nicht immer von der Behandlung her auf die Tatsache schließen, dass man alle gleichermaßen lieb hat. Ganz praktisches Beispiel, wenn ich eine große Familie habe, wie wir das haben, und ein Kind hat Probleme und man investiert in dieses Kind, in diese problematische Situation hinein, vielleicht auch materiell. Und nur mal ein Beispiel, und man gibt diesem Kind, weil es Probleme hat, 5.000 Euro. Gleichbehandlung ist bei mir nicht möglich mit allen Kindern. Ich kann nicht allen 5.000 geben, auch nicht 2.000, auch nicht 1.000. Ne? Das ist zum Beispiel nicht möglich. Sondern ich kann nur reagieren auf die größere Not des einen. Deswegen ist das manchmal nicht immer nur abzumessen an dem, was man tut an dieser Stelle. Aber grundsätzlich geht es um gleich lieber und gleich behandeln. Manchmal höre ich Eltern sagen, ich hatte mir immer vorgestellt, dass mein Sohn, und ich habe das auch schon selbst gedacht und gesagt, und dann kommt die ganze Enttäuschung über sein anderes Interesse, eigene Entscheidung, andere Lebensgestaltung, Planung zum Vorschein. Ich habe oft enttäuschte Eltern erlebt, wenn der Sohn oder die Tochter nicht in die beruflichen Spuren der Eltern treten, einen anderen Lebensstil wählen, gerade den Partner anschleppten, den man nicht mag, ihre ganzen eigenen Pläne hatten, sogar einen anderen Frömmigkeitsstil wählten oder eine andere Benennung. Was macht die Enttäuschung mit uns, wenn sich Erwartungen nicht erfüllen? Können oder konnten wir damit umgehen, wenn die Kinder sich oft anders entwickeln? Ich merke das immer wieder im Miteinander, auch im Miteinander in der Gemeinde, im Miteinander an ganz, ganz vielen Stellen, dass genau das ein wichtiger Punkt ist. Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn Enttäuschung sich aus dem Verhalten des anderen ergibt, ist das, was ich vorher vielleicht Liebe genannt habe, manchmal ganz schnell flöten gegangen, oder? Ich will das mal so formulieren. Ich denke, wir können alle, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, grundsätzlich schlecht damit umgehen, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, die wir an den anderen haben, oder? Wenn wir uns diese Frage stellen, was macht das mit uns? Was macht das mit uns emotional? Was macht das mit uns in Bezug auf die Gestaltung der Beziehung zu dem anderen? Was macht das mit uns? Es ist ja so, Eltern und Kinder gehen einen langen gemeinsamen Weg. Der hört ja auch nie auf. Da denkt man, die werden jetzt 18, endlich Ruhe. Solange sie im Haus leben, gar nicht. Und wenn sie dann aus dem Haus sind, auch nicht. So. Also Eltern und Kinder, langer Weg. Miteinander in einer Gemeinde zum Beispiel, miteinander überhaupt auch in einer Familie, ist ein langer Weg unter Umständen. Man kann schnell wieder rausgehen, weg hier. So, das wäre die andere Seite. Aber da haben wir gemeinsame Geschichte miteinander. Und nicht nur gemeinsame Geschichte, boah, wir haben erlebt, wie der Herr wirkt, super toll, sondern wir auch Geschichte der enttäuschten Erwartungen, oder? Haben wir nicht im Miteinander Geschichte der enttäuschten Erwartungen? Ja. Ja, absolut. Was mache ich denn damit? Ist es nicht so, dass man manchmal denkt, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich habe eigentlich die Schnauze gestrichen voll, immer mit denen seiner Positionierung, Haltung, mit denen seiner Unreife, mit seiner Unfertigkeit oder mit den neu entdeckten Unmöglichkeiten seines Verhaltens weiter zu leben. Und ich denke an Rückzug, Sparflamme, weil das ist eigentlich diese natürliche Reaktion, ne? Dass man dann auf das Lebensnotwendige schaltet, weil man ja nicht raus kann unter Umständen. Das ist aber nicht mehr vitale Liebe. Wie hat der Herbert Krause mal Liebe definiert? Liebe ist aktiv das höchste Wohl des anderen wollen. Das Liebe. Ich überlege dann zwar, so geistlich wie ich bin, nicht, wie kriege ich den anderen, wie werde ich den los? Also meine PKK, Kalaschnikow-Fantasien habe ich nicht. Ich will den da nicht erledigen, aber so den Ansatz von, warum tue ich mir das an, aus dem Wege gehen, sind da auch da. Wir denken, ich denke, wir können alle ganz schlecht damit umgehen, wenn unsere Erwartungen enttäuscht werden. Wir lieben, das macht das auch deutlich, immer noch auf einer Ebene, die von Gegenliebe, von Sympathie, von all diesen Aspekten bestimmt wird. Wir sind noch immer nicht an dieser Stelle in der Qualität der Liebe Gottes im Miteinander, wenn wir das innerlich so wahrnehmen. Und Gemeinde Jesu ist da eigentlich anders. Eigentlich hat Gott diese Begrenzung durchbrochen. Eigentlich hat er uns fähig gemacht, in einer anderen Dimension zu lieben und anders miteinander umzugehen. Guckt die Geschichte Gottes mit Israel an. Was ist das für eine Liebe? Das ist eine Langstreckenliebe. Seine Erwartungen werden immer enttäuscht. Und er wendet sich nicht ab. Er spart ihnen nicht manche pädagogische Maßnahme, die mithelfen soll, dass sie wieder umkehren. All das, er beschönigt nicht irgendwelche Dinge. Er sieht das ganz realistisch. Aber er bleibt dran. Sie sind sein erwähltes Volk. Sie sind sein Augapfel. Sie sind sein Herz, seine Liebe. Oder? Wie ist denn mein Verhältnis zu Gott? Was habe ich denn hingelegt in den 40 Jahren Leben mit Gott? Eine Vergangenheit, die Gott in Ordnung gebracht hat, wo er mich trotz der Vergangenheit angenommen hat und geliebt hat. Ist der Weg mit Gott nicht auch gekennzeichnet von Enttäuschungen? Gott enttäuscht? Mich selbst sogar manchmal in den eigenen Ansprüchen nicht hatte, die ich nicht gelebt habe, nicht gepackt habe, nicht durchgehalten habe, in manchen Widrigkeiten. Wie ist das denn? Wie schmerzhaft ist das denn, wenn Gott die Erosion bei uns erlebt? Wenn sich Sachen, die er geschenkt hat, hineingegeben hat in unser Leben, die gewachsen sind, geworden sind, wo er gehegt und gepflegt hat. Beste Hanglage, beste Bohne, beste Klimabedingungen. Kennt ihr, ne? Die Geschichte aus dem Alten Testament, wo Gott das sagt, und was ist geworden? Saure Trauben. Und ein bisschen merkt man, das schmerzt ihn auch. Aber er sagt nicht, Feierabend, Leute, ich habe keine Böcke mehr. Sondern er wird die Liebe nicht los. Er wird seine Liebe nicht los. Ich denke, wir können alle grundsätzlich schlecht damit umgehen, wenn Erwartungen enttäuscht sind. Und davon, ich darf das auch wieder ganz pauschal sagen, und davon sind unsere Beziehungen beeinflusst. Davon ist die Qualität unserer Beziehungen beeinflusst. Von dem falschen Umgang mit enttäuschten Erwartungen. Wir setzen da noch ein bisschen was drüber. Wir machen noch weiter mit Umarmen und dies und alles und jenes. Aber da ist kein aktives Teilhaben und Teilnehmen am Leben des anderen. Ich könnte darauf verzichten, er muss nicht mehr da sein. Wie schnell geht das? Das ist eine andere Geschichte noch, aber ich möchte das trotzdem erwähnen, wie schnell geht das, dass jemand den sozialen Tod stirbt. Wisst ihr, was das ist, sozialer Tod? Da kommt jemand ins Pflegeheim, der vorher aktiv in der Gemeinde war, und es dauert keine 5 Jahre und keiner kennt ihn mehr. Oder? Ich habe einen Freund, mit dem habe ich vor Jahren wieder Kontakt gefunden. Der lebt in Berlin, ein ehemaliger Pastor unseres Bundes, blind. Wie alt ist der? 68 oder sowas? 66? 65. Gut, 65. In solche Details weiß ich nicht so genau. 65 Jahre alt. Der ist in seinem Dienst als Pastor gescheitert. Er hat ein Alkoholproblem gekriegt. Auch seine Ehe ist gescheitert. Der hat die Hospizbewegung in Berlin mit aufgebaut, hat danach der Tätigkeit als Pastor lange Zeit als Dozent gearbeitet. Und jetzt sitzt er in seiner Hütte, irgendwo in Berlin, blind mit all den Begrenzungen, die das um sich hat, kennt keiner mehr. Jo, der hat so viel Mist gebaut. Der hat so viel vergeigt. Wie denkt Gott darüber? Wie denkt Gott darüber? Wie denkt Gott darüber? Und wir haben uns über den sozialen Tod unterhalten. Ich habe gesagt, wenn eine neue Generation in die Gemeinde kommt, keiner weiß, was du alles schon gemacht hast. Ne? Und sogar ein Gordon MacDonald hat das mal beschrieben, wie er das erleidet, wenn er auf seine Uni kommt, auf den Campus, die er gegründet hat, mit seinem Herzblut, mit seinem Einsatz seines Lebens, alles Mögliche, und keiner der Studenten kennt ihn. Eigentlich möchten wir uns doch ein Denkmal bauen. Und ich habe dann nachher sehr zynisch und bitter gesagt, die einzigen Leute, die nicht den sozialen Tod gestorben sind, sind Hitler, Mao und Stalin. Also du musst mindestens 50 Millionen Tote auf deinem Konto haben, um lange zu überleben, auch nach deinem Tod, in dem Gedächtnis der Leute. Wisst ihr ein bisschen, wovon ich rede? Es ist eigentlich schlimm, ne? Das wird natürlich passieren bei uns. Das passiert natürlich, dass wir aus dem Blickfeld geraten, wenn wir älter werden, wenn wir nicht mehr präsent sein können irgendwo und so weiter. Ne? Und es ist Gott sei Dank so, dass das bei Gott nicht so ist. Bei Gott sterben wir keinen sozialen Tod. Bei ihm sind wir immer im Blickfeld und immer mit der gleichen Liebe, mit dem gleichen barmherzigen Blick, mit dem gleichen Bewegung in seinem Herzen, dass er in unserem Leben zum Ziel kommen möchte und dass er uns zum Ziel bringen möchte, dass er weiter in unser Leben investiert. Ich habe jetzt nicht diesen Mann da in Berlin, meinen Freund, so viel Kontakt, wir rufen uns immer wieder mal an und ich merke, dass es ihm hilft, wieder den Weg zu Jesus zurückzufinden. Was hilft ihm? Ich predige ihm jetzt nicht ständig, was hast du alle falsch gemacht? So, sondern er nimmt auf einmal wieder anders Anteil an der Wirklichkeit Gottes, wenn ich ihm ein bisschen was erzähle, wie Gott wirkt, was Gott tut, was Gott vorhat, auch über manche Schwierigkeiten spreche und er fängt an, wieder den Faden aufzunehmen, der verloren gegangen ist durch sein Verhalten. Nicht von Gott her. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Das ist Gott. Der hat seine Erwartungen voll enttäuscht, der Typ. Und Gott hat nicht aufgehört. Es ist die gleiche Liebe. Menschlich geht das manchmal nicht. Ich weiß das, wenn man zum Beispiel eine Therapiearbeit macht unter Drogenabhängigen und so weiter und da vergeigt einer ständig alles und blockiert und gefährdet die anderen und wird wieder rückfällig mit in der Therapie, da muss man ihn manchmal rausschmeißen. Aber nie als letztes Wort über sein Leben. Auch in der Gemeinde gibt es manchmal Punkte, wo Gemeindezucht dran ist. Aber auch das merken wir, wenn wir über Gemeindezucht lesen im Wort Gottes. Die Zucht zielt auf Umkehr. Und nicht auf ein endgültiges, vernichtendes Urteil. Die Zucht soll aus der nachgehenden Liebe Gottes heraus geschehen. Es ist ein anderes pädagogisches Mittel. Gott hat für jedes seiner Kinder einen Weg, einen Plan, seinen Platz. Und das haben wir in der Segnung ja auch ausgedrückt, wenn wir ein Kind Gott anvertrauen, wenn wir die Naomi Gott anvertraut haben. Wie gerne würden wir unsere Kinder formen nach unserem Bilde. Ist ja auch manches richtig und gut, wenn das die Werte Gottes sind, wenn das sich ableitet von den Zielgedanken Gottes her und nicht von den kulturellen Zeitgeist-Zielsetzungen, die auftauchen. Aber überleg das mal, wir formen immer nach unserem Bilde, den Ehepartner nach seinem Bilde, nach dem Bild unserer Vorstellung formen. Und auch den Bruder und die Schwester. Und dann kommt das ja so ein Stück so weit. Ich liebe dich erst, wenn du so bist, wie ich das will. Und weil du noch nicht so bist, wie ich das will, liebe ich dich nicht. Strafe ich dich mit Entzug. Setz solche Mittel ein, um ein Ziel zu erreichen. Klappt überhaupt nicht. Wenn ich mit meiner Frau meckere über ihre furchtbaren Unarten, sie hat eigentlich nur eine, ich könnte alles Mögliche loben, dann schalte die auf stur. Ist vollkommen der falsche Weg. Vollkommen. Vollkommen. Wir wollen in anderen Formen nach unserem Bilde, die Schwester und den Bruder, bevor wir ihn lieben. Wir meckern über alles rum. Wir meckern über seine Brille, über seine Socken. Wir meckern über sein, wie er redet, was er tut, was er nicht alles nicht kann. Der hat noch gar keine Liebe, keine Annahme erfahren. Wir wollen die ältesten Formen nach unserem Bilde. Haha, klappt nicht. Die Ältesten wollen die Gemeindeform nach ihrem Bilde, klappt auch nicht. Und Älteste und Gemeinde zusammen wollen ihren Pastor formen nach ihrem Bilde. Klappt auch nicht. Aber genau so geht das. Du wirst mit Liebesentzug bestraft, wenn du die Erwartungen nicht erfüllst. Und die sind jetzt manchmal nur im Anderssein begründet. Nicht im Falschsein, nicht im bösen, sündhaften Wesen, nur im Anderssein begründet. Der hat vielleicht andere Dinge auf seinem Herzen. Der hat vielleicht andere Prioritäten. Aber ich bin ja das Maß aller Dinge. Ob wir uns eingestehen oder nicht, wenn wir ein Kind, können auch wieder sagen, jeden in seiner geschaffenen Bedingung, in seiner Eigenart nicht erst einmal annehmen lernen und nicht annehmen können. Das müssen wir mal wahrnehmen. Das müssen wir mal wahrnehmen. Das ist ein problematischer Sachverhalt. Aus der nicht erfolgten grundsätzlichen Annahme erfolgt ganz viel ungerechte Kritik. Erfolgt Verhalten, das dem anderen das Leben schwer macht und nicht seinen Platz ermöglicht und nicht die Entfaltung ermöglicht. Wenn wir ein Kind, einen anderen, jeden in seiner geschaffenen Bedingung, seiner Eigenart nicht erst einmal annehmen können, auch in seiner Begrenztheit, die gehört auch zu unserer aller Existenz, auch in seiner Unvollkommenheit, gehört auch zu unserer aller Existenz, auch in unserer Unreife, die wir sogar manchmal erleiden. Was leiden wir an der Unreife eines Menschen manchmal? Wird es uns an Liebe zu ihm mangeln? Es wird keine Lebensäußerung der Liebe im Umgang mit diesen Menschen geben, wenn wir nicht grundsätzlich uns das gelingt, ihn anzunehmen. Echte Liebe ist nur dort möglich, wo ein ganzes Ja zum anderen gegeben ist. Liebe nach Gottes Art ist nur dort, wo Annahme nach Gottes Art geschieht. So möchte ich das mal formulieren. Und darüber müssen wir nachdenken in unserem Miteinander. Das ist auch ein Thema. Ich habe es ein bisschen detaillierter gesagt, ne? Wo die Erwartungen nicht erfüllt werden. Wir sind immer noch bei den Eltern. Die Kinder merken es. Der andere merkt es. Es gibt natürlich, weiß ich auch, aus vieler Erfahrung Menschen, die sind ein Fass ohne Boden. Du kannst tun, was du willst. Sie sind so verletzt, sie sind so geschädigt aus Vorerfahrung, so entwertende Vorerfahrung, dass sie nicht glauben, egal was du tust, an glaubwürdiger Liebe, dass du sie liebst und dass du sie wertachtest. Und es gibt auch Menschen, die haben keinen Realitätssinn. Zu unserer Wirklichkeit gehört nämlich auch, du kannst nur immer eine Sache zur Zeit. Und keiner kann alle in der gleichen Intensität lieben. Praktisch meine ich jetzt. Aber von der Grundentscheidung muss da was passieren. Von der Grundentscheidung. Ich habe nicht an jedem den gleichen Auftrag. Ich bin nicht für jeden, der in sein Leben investieren muss und kann. Geht auch nicht. Wir sind zum Beispiel als Gemeinde ein Leib des Miteinanderwirkens. Aber das Ding ist zerrissen. Das Ding wirkt nicht miteinander, wenn diese grundsätzliche Sache nicht da ist. Und wir merken solche Diskussionen jetzt unter anderen Stichpunkten im 1. Korintherbrief, wenn Paulus sagt, der eine ist Fuß, der andere ist Auge. Und die kommen nicht miteinander klar, weil das Auge sagt, hey, was brauche ich den Fuß? Ja, ich kann auch ohne Fuß gucken. Aber nur da, wo du bist, ne? Kommst nirgendwo anders hin. Da merken wir das auch, ne? Das klappt auch nicht. Die unterschiedlichen Begabungen, die da sind, nimmt man nicht an oder nimmt man nicht mit hinein in sein Ja zum anderen. Man reibt sich immer daran, weil der andere anders ist. Man setzt sich absolut mit seiner Sicht, mit dem, was einem auf dem Herzen ist. Es ist übrigens Gottes Methode, Gottes Grundhaltung, Gottes Charakter, uns, jeden von uns so zu leben und anzunehmen, wie wir sind. Und da gibt es diesen Begriff Barmherzigkeit. Ich muss diese Begriffe ja immer wieder neu erklären. Jeder weiß ja von euch, was Barmherzigkeit ist. Brauche ich ja nichts sagen. Aber wenn man dann so nette Jungs hat, indem man einen Glaubenskurs macht, unsere afghanischen Jungs zum Beispiel, dann taucht da im Glaubenskurs so Begriffe auf. Gottes Heiligkeit. Weißt du, was Heiligkeit ist? Das können wir dann auch in Farsi lesen im Glaubenskurs? Nee. Weißt du, was Barmherzigkeit ist? Nee. Als ich das neu jetzt mit den durchbuchstabieren hat, und ich muss das ja öfters, weil wir mit unterschiedlichem Tempo da ist, habe ich das neu für mich begriffen, was Barmherzigkeit ist. Und ich habe es begriffen an ganz praktischen Dingen. Ich sehe Leute, die unmöglich sind und ärgere mich. Die stören mich. Sie sind unmöglich, sie sind anders, sie verhalten sich unangemessen. Was denke ich? Asoziale. Entschuldigung, denke ich nicht, aber ich sage mal jetzt ein bisschen grob. Ich sehe da 20 Afghanen draußen und ein paar Äthiopier und die stehen an der Haltestelle, haben Joint in der Hand, machen Mist und alles Mögliche. Und ich sehe die arme deutsche Oma da mittendrin bei diesen alten PKK-Abhängen. Abkömmling. Und die Oma, ich begrüße die, damit die merken, die Oma ist nicht alleine, wenn ich da vorbeigehe. Weil sie mir ein bisschen leid tut. Ich ärgere mich. Wie können die nur? Wie machen die nur? Denkt Gott so? Denkt Gott so? Ich sehe da einen Mann, der so besoffen ist, dass er vom Bürgersteig runterfällt. Nicht mehr gerade laufen kann. Und denkt, boah, ist der kaputt. Was ist das für eine Pfeife? Denkt Gott so? Ich frage das mal. Ich denke, Gott jammert das. Barmherzigkeit. Er erbarmt sich, es berührt sein Herz. Ihn schmerzt das. Das ist der Unterschied zwischen mir und Gott. Gott berührt das und ihn schmerzt das. Und was will Gott, wenn er das sieht? Ausrotten mit Stumpf und Stiel. Gott denkt, denke ich, so nach dem, was das Wort Gottes mir sagt. Und wenn ich meine eigene Geschichte angucke und die Geschichte mancher gescheiterten Menschen, Gott guckt und denkt, der braucht Hilfe. Wie kann ich den erreichen, dass der verändert wird, dass der da rauskommt aus diesem Gefängnis der Sünde, aus dem Gefängnis, das ihn zerstört? Oder? Denkt Gott nicht so? Das ist Barmherzigkeit. Ich sehe jemanden, der eine bescheuerte Haltung einnimmt in der Gemeinde, der alles Mögliche aufbauscht und verdreht und überhöht, was vielleicht im Ansatz vorhanden ist, der sich immer mehr kritisch positioniert und vielleicht ärgert mich das. Ich sage das mal, denk nicht, dass jedes so dramatisch ist, was ich jetzt formuliere. Ich formuliere das ein bisschen grobmotorisch jetzt. Ich bin eigentlich auch grobmotorisch. Wie denkt Gott denn darüber? Wie denkt Gott denn darüber? Also versucht mal, gnädig und geduldig ist der Herr, barmherzig und von großer Güte. Wenn er so einen Versager wie den Jona hatte. So, das wusste Gott doch vorher. Warum macht er mit dem überhaupt Geschichte? Weil das ihm Gott auch wehtut und leidtut, was mit dem ist. Den möchte er auch zurück und zurechtbringen in Vollzug. Nicht nur Ninive retten. Das hat dem Jona ja auch nicht gepasst. Wie kann Gott sich über die erbarmen? Das macht Gott einfach. Das macht Gott einfach. Gott macht das manchmal so, dass das eine Zumutung ist, seine Barmherzigkeit. Seine Gnade ist eine Zumutung für mein kritisches Denken, für mein ausgrenzendes Denken, für mein Problem, mit der Andersartigkeit des anderen umzugehen. Gottes pauschales Ja, ich komme da manchmal nicht mit, aber es ist die Wahrheit. Natürlich wird das erst dann im Leben eines Menschen zum Tragen kommen, wenn er dann zu Gottes Ja sein Ja sagt, das ist klar. Aber so denkt Gott. Und ich denke immer, wen kann ich da noch ausgrenzen von meiner Liebe, von meiner Annahme? Wen kann ich so behandeln wie so ein Penner? Kein. Kein Penner. Kein Bruder. Keine Schwester. Und ich sage nochmal was, in der Erziehung bei deinen Kindern, je nachdem, was sie tun, hast du ständig diese Herausforderung in gewissen Phasen ihres Lebens. Eingeladen zur Gottesgemeinschaft ist jeder, ohne Vorbedingungen. Dahinter steckt Gottes bedingungslose Liebe. Aber Gott wünscht sich, dass jeder Eingeladene, wir alle, unseren Ballast bei Jesus Christus abladen und dann von Gott neu formen lassen. Angenommen werden wir, wie wir sind. Und dann brauchen wir aber nicht so bleiben, wie wir sind. Ich bin einmal in den ganzen Jahren, seitdem wir nicht mehr in Rendsburg sind, in Rendsburg zu Gast gewesen in meiner früheren Gemeinde. Und an dem Sonntag, wo ich dann mit Bärbel zu Besuch da war, waren wir auch eingeladen zu predigen. Und ausgerechnet, vorher war Gemeindeunterrichtsentlassung. Und einer ging da so keck nach vorne. Wir haben gelernt, Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Und wir dürfen so bleiben, wie wir sind. Hat mich natürlich so provoziert, dass ich damit gleich meine Predigt begonnen habe, zu sagen, stimmt doch gar nicht. Was habt ihr denn hier gelernt? Das ist ja schön, schön, wenn man in seine alte Gemeinde zurückkommt und dem Kollegen gleich sagen kann, was lehrst du denn da? Ja, ich habe es positiv formuliert. Ich habe gesagt, ist das nicht toll? Wir brauchen nicht so bleiben, wie wir sind. Wenn ich mich erlebe als Kotzbrocken, wenn ich von den anderen gespiegelt werde, dass mein Verhalten unmöglich ist, wenn ich da mit Gott drüber nachdenke und sehe, der hat recht Und dann hieß die Botschaft, ich muss so bleiben. Das wäre ja furchtbar, ne? Wenn ich für meine Vergangenheit Vergebung kriege, wunderbar. Was Gott mir alles vergeben hat, was ich alles negativ und Böses gelebt habe. Aber wenn das gleichzeitig bedeutet hätte, das passiert jetzt jeden Tag alles wieder. Klar falle ich noch manchmal in Sünde. Aber viele Themen sind in meinem Leben erledigt, weil Gott nicht nur vergibt, sondern weil Gott verändert und befreit. Ne? Darum geht es doch auch. Verändert. Wobei ich immer sage, wir sind ja alle mit unserem alten Leben in den Tod Jesu mit hineingenommen. Und wer getauft ist, hat das ja auch dokumentiert. Mit Christus begraben und mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Und dann kommt die Alterswirklichkeit. Dann erlebe ich auf einmal, da gibt's noch was, was so lebendig und vital ist. Und wir geben das nicht in den Tod alles. Wir überblicken ja auch am Anfang noch gar nicht alles. Wir haben eine Grundentscheidung getroffen. Aber auf das hin mündet das Handeln Gottes dann, wenn er uns etwas zeigt, wenn er uns in sein Licht mit hineinnimmt. Dass ich das sage, ja, ich möchte, dass das nicht mehr mein Leben bestimmt, dass das tot ist, nicht mehr lebt. Und ich möchte, dass das neue Leben zum Tragen kommt. Heiligung heißt das, fromm Deutsch. Und ist das nicht was Tolles? Aber ich gebe doch nur ganz bewusst in den Tod, was ich nicht mehr will, oder? Wenn ich ein Kotzbrocken bleiben will, dann kann Gott sich die Beine, da darf man theologisch eigentlich nicht sagen, dann kann Gott sich die Beine ausreißen, dann bleibe ich so. Dann ist das eine potenzielle Möglichkeit, aber aktuell kommt es nicht zum Tragen. Erst wenn ich sage, ich will nicht mehr so sein, Herr, befreie mich, wird das Verwirklichung. Und an manchen Dingen sind wir länger dran. An mancher Denkstruktur, die ich habe, an mancher Wesensart, an mancher Verhalten, an mancher Einstellung, die ich habe, sind wir länger dran. Da habe ich vielleicht schon mal die Entscheidung getroffen, weil ich gemerkt habe, ich bin eigentlich nicht in der Liebe Gottes im Umgang mit dem anderen. Da habe ich gesagt, hey, ich möchte ihn lieben. Und dann hat das vielleicht ein Stück geklappt. Aber es muss noch tiefer, noch weiter gehen, sich noch mehr entwickeln in meinem Leben. Aber ich habe mich schon vielleicht zufrieden gegeben mit dieser Position. Es ist ja auch so leicht. Ich liebe doch mehr als die meisten von euch, oder? Kann ich doch so bleiben, wie ich bin? Nee, Gott sagt was anderes. Der nimmt mich in sein Licht hinein und sagt, hör mal, ich möchte eigentlich weitermachen bei dir. Du kannst das eigentlich nicht auf deine Fahne hängen. Guck mal, was für Leute ich schon alle begleitet habe und um wen ich mich schon alle gekümmert habe, weil wem ich schon alle dran geblieben bin. Boah, 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 lieb ich. Gott sagt, bist immer noch nicht Christus. Und das Wachstumsziel ist, gleichgestaltet zu werden, dem Bild seines Sohnes. Deswegen habe ich das nötig, und ich, das können wir, hat das jeder nötig, dass Gott weiter mit uns, über uns und unseren Zustand in unseren Herzen reden kann. Deswegen ist das weiter nötig, dass Gott uns den Zustand der Erosion in unserem Leben deutlich macht. Deswegen ist das weiter nötig, dass Gott Stichworte, Wahrheiten in unsere Gemeinde hineinspricht, in unser Leben hineinspricht, die uns helfen, uns klar zu sehen, damit wir wieder die Ziele Gottes dann auch verfolgen. Und das geht manchmal erst bei uns, wenn wir existenziell bei dem Thema angekommen sind. Sonst bleibt das oft nur theoretisch. Sonst sagen wir ja, aber das hat noch keine Gestalt. Jetzt macht Gott das im Moment, dass manches Thema existenziell wird für diese Gemeinde. Und das Thema des Annehmens in unserer Andersartigkeit, in unserer Verschiedenartigkeit, das Thema Liebe, wenn man das allgemein formulieren will, hat damit zu tun. Und all die Dinge, und das haben wir gleich am Anfang heute gehört, von dieser Quelle, aus der wir dieses neue Leben haben und empfangen und leben können, das ist immer auch eine Frage nach dem Umgang und der Beziehung zu dieser Quelle. Weil diese Beziehung wird auch von Gott selbst hergestellt. Vergib, wie ich dir vergeben habe. Also musst du etwas begriffen haben, erlebt haben, existenziell verbunden sein mit Christus. Barmherzig sein, wie ich barmherzig bin. Also musst du mit Christus so verbunden sein und weiter in der Beziehung wachsen, dass du mit dir erkennst, wie er barmherzig ist. So, darum geht's. Ohne ihn geht's nicht. Ohne ihn ist das Maß nicht klar, ohne ihn ist die Wahrheit über mein Leben nicht klar und ohne ihn sind die neuen Lebensmöglichkeiten nicht da. Und glaub mal, das ist doof, wenn ich so viel von mir spreche, aber das ist immer, als schlechtes Beispiel eigne ich mich super. Denk mal, wie nötig ich das habe, wie oft ich das jeden Tag erlebe. Wie oft ich tatsächlich, meine Tochter hat das vorhin so kritisch gesagt, wenn mir einer die Schau stiehlt, ich denke, ich bin schon so demütig, dass das nicht mehr so ein Problem ist, aber In Wirklichkeit ist das ja so, dass ich manchmal denke, oh, ich bin super. Und dann gucke ich mir die anderen an und fühle mich noch super, superer. So. Und dann bin ich schon draußen aus der Gesinnung Jesu. Dann bin ich schon draußen, das ist nichts, das ist kein geistliches Denken, das ist Fleisch, nichts anderes. Wenn ich mein Selbstverständnis, mein Bild über mich aus dem kritischen Bild über den anderen ableite, das ist schlicht und einfach kaputt. Da mache ich Gedanken Gottes kaputt. Das ist Kacke, wie der Paulus das sagen würde. Nix. Kot. Und das Schlimme ist, ich bleibe bei mir, ihr seid ja anders, das mache ich andauernd. Andauernd, wenn ich mich in Frage gestellt fühle, andauernd, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder der Anklang nur so ist, ich war nicht so super, ich bin nicht so rübergekommen, wie ich wollte, fange ich an, meine geknacksten Selbstbewusstsein auf dieser Ebene zu stabilisieren. Ich kann ja aus den Schubladen so ein paar Fälle holen. Ne? Bin ich immer besser? Habe ich immer richtiger gemacht als die? Was ist das denn? Gott sagt mir, und das habe ich gelernt, und ich habe gemerkt, das tut zwar weh, aber macht mich nicht tot, bittet mich, in sein Licht zu treten. In sein Licht zu treten. Nicht mir irgendwelche Scheinwerfereinstellungen zu schaffen auf meine Art des Denkens, sondern in sein Licht zu treten. Und dann spricht er Wahrheit über mich, ganz konkret. Ganz kurz, die unterschiedliche Zuneigung von Isaac und Rebekka zu ihren Jungs hatte schlimme Folgen. Die Eltern lebten sich auseinander, ihre Beziehung war ein Nebeneinander, jeder machte sich eins der Kinder für seine Seite nutzbar und der Riss war da. Wir wissen das aus dem Umgang mit Menschen, die in Scheidung leben und was da mit den Kindern passiert. Ne? Kinder werden ganz schnell instrumentalisiert und die Eltern tragen durch sie ihre Konflikte aus. Mancher erleidet das so richtig. Einseitige Liebe schafft bei den Betroffenen Groll und innere Blockaden. Wir sprechen heute von seelischen Verletzungen. Das Nächste, der Einfluss auf das geliebte Kind ist übergroß, auf das andere ist er verloren. Ich verliere meinen Zugang, meine Einflussmöglichkeit. Wer Lieblingskinder hat, bindet diese zu sehr an sich und seine Interessen. Viertens, Esau war einseitig dem Einfluss des Vaters ausgesetzt. Es gab keinen Ausgleich durch die Mutter. Er nahm auch die schlechten Eigenschaften des Vaters an, zum Beispiel die Disziplinlosigkeit beim Essen. Und Jakob wurde genauso wie seine trickreiche, clevere Mutter, nahm ganz ihre Eigenarten an. Es gab bei ihm keinen Ausgleich durch den Vater. Kinder nehmen die Schwächen des jeweiligen Elternteils an, mit dem sie sich am meisten verbunden fühlen. Das ist auch wieder pauschal gesagt, es gibt Ausnahmen davon, ganz klar. Und oft, weil das Korrektiv fehlt. Ich habe in meinem Leben das so gemerkt, mein Opa liebte mich besonders, ein Opa, der noch lebte. Mich, ich, nicht mein Bruder, mich liebte der besonders. Das hatte ich als Kind sehr genossen. Ich war ganz, ganz viel beim Opa. Immer, der wohnte über uns, ich war immer oben. Und ich durfte bei dem Opa eine ganze Menge. Es war ein strenger noch, ein alter, ein wilder, strenger, autoritärer. Aber ich hatte besondere Zuneigung, besondere Bedingungen bei ihm. Wisst ihr, was das mit sich gebracht hat? Ich will das mal so formulieren. Ich habe auch gleichzeitig das Erbe seiner Unarten angetreten. Ich, nicht mein Bruder. So. Ich fand meinen Opa toll. Und habe dann nachher manches genauso gemacht wie mein Opa. Und das war nicht toll. Es ist keine Entschuldigung jetzt. Ich hatte einfach eine Feststellung, die ich gesehen habe. Jakob und Esau war das Verhältnis der Eltern eine echte Hypothek für die Zukunft. Wir kennen ja den Spruch, ne? Der Sohn ist genauso wie dein Sohn ist genauso wie du. Das ist dann auf einmal mein Sohn, ne? Vorher war noch unser Sohn oder mein Sohn. Aber das kann trotzdem als Kompliment gemeint sein, ne? Dein Sohn ist genauso wie du. Meine Frau wollte ja immer, dass unser Großer Pastor wird. Wie sein Papa. Aber zunehmend sagt sie, nee, wenn ich sehe, was das bedeutet, möchte ich das gar nicht mehr, Pastor zu sein. Fünftens, es war nur logisch, dass es auch zwischen den Söhnen zum Bruch kam. Gott musste darum mit beiden Jungen einen langen Weg gehen, bis es wieder zur Versöhnung kam. Die Auswirkungen der Erziehungsfehler waren so groß, und jetzt erzähle ich ein bisschen bruchstückhaft die Geschichte, dass sich die unterschiedlichen Behandlungen auch noch in den nächsten Generationen wiederfand. Auch Jakob hatte später seine Lieblingssöhne. Und auch in seiner Familie und den weiteren Nachkommen gab es genauso wieder diese Not. Und wie wichtig ist das, dass sowas durchbrochen wird? Das ist keine zwangsläufige Fortsetzungsgeschichte. Wir würden heute vielleicht reden, das ist wie eine Bindung, wie eine Belastung, die sich fortsetzt in der Familie, die gelöst werden muss, die durchbrochen werden muss. Wenn wir nicht ins Licht Gottes treten, wenn wir nicht wirklich Gott konkret darum bitten, was sind die Dinge meiner Persönlichkeit, die der Änderung bedürfen, dann wird diese Fortsetzungsgeschichte nicht durchbrochen. Dann wird das Fortsetzungsgeschichte schreiben. Und wie gut ist das, ne? Wir sind eingeladen dazu, zu erkennen, was der Veränderung bedarf in unserem Leben. Wir können das genauso wie David beten. Prüfe mich, Herr, auf Herz und Nieren. Was sind meine Motivationen? Was ist mein Verhalten? Was steht dahinter, hinter meinem Tun? Was steht hinter meiner Art, hinter meinem Verhalten, hinter meinem Umgang mit dem anderen? Was steht dahinter? Ich muss nicht Fortsetzungsgeschichte weiter festschreiben, diese zerstörerische, sündenfallgeprägte Fortsetzungsgeschichte. Gemeinde Gottes heißt, Gemeinde Jesus heißt, dass es die durch Möglichkeit, dass durchbrochen wird und was Neues wirklich tiefgreifend beginnt. Letzter Gedanke, wirklich versprechen. Ich muss mich nur hier auf meinem Schmierzettel ein bisschen orientieren. Also negative Fortsetzungsgeschichte, auch unsere Erziehungsfehler, wenn wir sie nicht korrigieren, wenn wir nicht auch in dieser Frage vor das Angesicht Gottes treten. Das ist jetzt ein Stichwort heute, weil wir Kindersegnung hatten. Aber wie gesagt, wir können das auf andere Dinge auch übertragen. Wir müssen keine negative Fortsetzungsgeschichte mehr schreiben. Gottes Aber möchte ich noch mal ins Blick bringen. Gerade habe ich schon keine mehr schreiben. Trotz unserer menschlichen Schwächen und Fehler hat Gott damit Geschichte gemacht, mit diesen Menschen. Gott ist so gut, dass er trotz alledem ihnen die Treue hält und weitermacht. Und oft aus den Fehlern noch etwas Gutes. Dieser gute Gott möchte, dass wir uns mit unserer Existenz ihm anvertrauen. Und nicht einmalig, sondern wieder neu. Wir werden das auch hier tun als Gemeinde. Wir werden Raum dafür schaffen und wir sollten das persönlich auch anstreben, Raum dafür zu haben, um Reden Gottes für unser Leben, über unser Leben zuzulassen. Ich denke, das ist so ein Gedanke Gottes, der im Moment ganz aktuell ist. Gott sehnt sich danach, mit uns reden zu können. Mit uns persönlich reden zu können. Über uns, über sich reden zu können, über das, was er will, an Zielgedanken reden zu können. Gott möchte uns einladen, in sein Licht zu treten, damit das, was im Moment noch Fortsetzungsgeschichte macht, auf der Beziehungsebene, was da nicht klappt zum Beispiel und vieles andere mehr, durchbrochen wird. Amen.